Innen, außen. Willkommen zum Podcast von Yoga Me Home, deinem Yogastudio für zu Hause. Mein Name ist Philipp Strom und ich spreche hier mit meinen Gästen über Yoga und das liebe Leben. Willkommen zum heutigen Podcast. Willkommen bei Innen Außen. Heute zu Gast bei mir ist die Renate. Willkommen, Renate.
Hallo, freue mich, dass ich dabei sein darf.
Renate, du bist ursprünglich studierte Psychologin, bist zusätzlich Heilpraktikerin für Psychotherapie, arbeitest in einer psychosomatischen Fachklinik, sehr spannend, in Simbach in Süddeutschland, betreibst eine eigene Praxis außerdem nebenbei und bist obendrein Kundalini-Yoga-Lehrerin, unter anderem auch bei uns auf Yoga Me Home. Ja. Liebe Renate, wir haben heute ein super spannendes Thema, wie ich finde, nämlich Gefühle. Und Gefühle sind was unglaublich Bedeutsames im menschlichen Leben. Sie sind etwas, die wir gerne ausleben. Sie sind etwas, was wir auch manchmal unterdrücken. Manchmal verstecken wir auch Gefühle. Manchmal können sie uns überwältigen. Wir versuchen ihnen immer irgendwie gerecht zu werden und sie auszudrücken. Wir spüren Gefühle im Bauch, wir spüren sie in der Brust, wir spüren sie überall. Renate, wie fühlst du dich heute?
Ich bin ein kleines bisschen aufgeregter wie sonst, weil das ist ungewöhnlich. Natürlich, wenn man sich vorstellt, da wird jetzt aufgenommen. Und ansonsten fühle ich mich ganz entspannt. Insgesamt, wenn ich so auf die letzten Wochen blicke, so auf die Gesamtsituation, wie ich uns so betrachte, etwas vielleicht besorgt.
Mhm. Du meinst die Weltlage und die Politik, ja, und dieses ganze, ja, Zeug, was uns das Leben zurzeit etwas schwer macht.
Genau.
Ja. Du bist jetzt ja quasi, Kraft deines Berufes, bist du ja Gefühlsexpertin in gewisser Weise.
Ja, kann man so sagen.
Kann man so sagen. kannst du uns das vielleicht mal erst so ein bisschen einordnen? Weil Gefühle ist was, da reden wir ja irgendwie in irgendeiner Form irgendwie immer drüber. Es geht ja um nichts anderes eigentlich als im Leben, als um Gefühle. Aber jetzt fände ich es natürlich spannend, wenn wir mal so eine Fachfrau in dieser Lage mal da hätten. Wie kann man die so ein bisschen einordnen? Manchmal hat man zu viel Gefühle, manche Leute haben zu wenig, spüren keine Gefühle mehr. Ja. Manche sind überwältigt von Gefühlen. Kannst du das mal so ein bisschen einsortieren, so aus deiner Fachrichtung heraus?
Ja, ich verwende jetzt mal gleich zwei Begriffe. Bei Gefühlen geht es ja ums Regulieren. Mhm. Das machen wir ja ganz automatisch. Ja, darüber reden wir eigentlich nicht. Wir fühlen und machen und tun und leben und reden und so weiter. Und was passiert bei uns, das nennen wir regulieren oder wir steuern. Entweder tun wir untersteuern oder wir übersteuern. Und das ist so eine Grobklassifikation, mit der ich auch meine Patienten erstmal sozusagen einsortiere.
Mhm. Was bedeutet das, wenn ich untersteuere, also, oder übersteuere? Was?
Also ein Untersteuerter, der kann sozusagen sich nicht so gut bremsen. Das wäre also ein kleines Beispiel. Ein kleines Kind, das alle Menschen umarmt, ist erstmal untersteuert. Das bremst sich nicht. Dann kommt dann die Mama und sagt, hey, du darfst nicht alle umarmen. Wir müssen erstmal fragen und so weiter. Ja, das ist eine Form von Untersteuerung. Auch der Jähzornige, der ständig Wutausbrüche hat, oder die Borderlinerin, die sich nicht ausbremsen kann, wenn sie Selbstverletzungsdrang hat. Ja, oder die Fressanfälligen, die dann nicht sich steuern können. Das ist untersteuert. Und dann gibt es aber die Übersteuerten, die eigentlich super wütend wären, weil irgendein Unrecht geschieht. Man steht an der Kasse und der Vorgänger braucht ewig. Oder man wird beim Arzt 3 Stunden warten gelassen, aber man sagt nichts. Man geht dann nach Hause, unbehandelt und grummelt vor sich hin. Das wäre dann übersteuert, weil man diese andrängenden Impulse zur Aktion nicht umsetzt. Macht das Sinn?
Es macht absolut Sinn. Also dass die einen werden von ihren Gefühlen, wahrscheinlich könnte man mit anderen Worten sagen, sehr stark regiert, um es mal
überflutet, übermannt,
überflutet,
ja, genau.
übermannt und sind
Ja.
ihnen eigentlich ein bisschen ausgeliefert. Und die
Ja.
anderen kontrollieren sie so stark, dass es letztlich auch auf eigene Kosten geht dann, ne?
Ganz genau, ganz genau. Das wird dann sozusagen unterdrückt. Und diese Unterdrückung ist ein Aufwand von, sag ich mal, psychischer Energie. Das kostet Kraft. Das machen auch Traumatisierte. Das muss man quasi machen, sonst kann man gar nicht mehr funktionieren. Das ist auch ein Zeichen einer gesunden Psyche und von Resilienz, dass man Dinge wegdrücken kann. Auch ich drücke jetzt Sachen weg. Also, was weiß ich, wenn ich jetzt einen schlechten Traum gehabt habe und der mich noch besorgen würde, das würde ich jetzt gerade wegdrücken. Oder dass ich in ein paar Tagen eine große Reise vor mir habe und dass ich dann noch X, Y und Z tun muss, das drücke ich alles mit einigem Aufwand gerade weg und versuche mich ganz auf dieses Gespräch zu konzentrieren. Und das zeigt auch, dass ich einigermaßen resilient bin und ein gesundes sozusagen inneres Abgrenzungs Struktur, das nennt man eine strukturelle Fähigkeit, dass ich da was wegschieben kann.
Wie kommt es, dass manche Menschen das können und andere das nicht können? Also, dass man das kann, sollte ja eigentlich der gesunde Normalzustand sein.
Ja.
Was passiert im Leben von Menschen, damit sie dass das aus dem Lot gerät?
Ja, vielerlei Sachen, die biografisch passieren können. Wir benennen das halt strukturelle Fähigkeiten, die sich im Laufe der Entwicklung als Kind, schon im Kleinkindalter, anbahnen und immer weiter ausbilden. Wir gucken, wir lernen, wir gucken unseren Eltern zu, wie machen die das? Haben die ja, zeigen die ihre Gefühle, kriegen die das miteinander hin, können die auch kultiviert, respektvoll streiten, im Dissens sein oder ist da jedes Mal Gewalt im Spiel? Was, wenn ich lerne, das ist so ein klassisches Beispiel, ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit einem, ich sag mal, jungen Mann, der ist 33, ganz klassisch, habe schon so, ich weiß nicht, wie viele Gespräche mit Männern zwischen 25 und 40 gehabt, die es irgendwie sich fühlen wie mit der Handbremse nicht erlaubt, in ihre männlich aggressive Kraft zu kommen. Ich nenne es jetzt mal so. Das meine ich jetzt nicht, dass das den Männern nur vorbehalten ist. Das habe ich ja genauso. Aber dieses Aggredere, so nenne ich das, das ran an den Speck, ja, irgendwie sich was holen, sich positionieren, sich aufrichten, sagen, hey, nein, stopp, so bin ich, das will ich, all diese Dinge, das ist bei denen oft sehr, sehr schwach ausgebildet und die kommen mit depressiven, manchmal sehr starken Suizid-Symptomen zu mir.
Ist das eine geschlechterspezifische Sache, weil du es jetzt von Männern erzählt hast, oder könnte das bei Frauen genauso passieren?
Das ist bei Frauen auch da.
Ja.
Kann man genauso sagen. Also es ist ja für beide und auch natürlich nicht-binäre, für alle wichtig, sich zu positionieren und zu sagen, hey, das brauche ich gerade oder das ist mir jetzt zu viel. Also diese Grenzen wahrzunehmen und zu wahren. Und da sind wir wieder bei der Struktur. Wenn meine Struktur innerlich, also meine psychische innere Struktur, da irgendwie wackelt oder leckt, weil ich es einfach in der Kindheit nicht gelernt habe oder weil es auch beschädigt wurde durch bestimmte Traumen, dann tue ich mir wahnsinnig schwer. Ah, und um dann nochmal auf das Beispiel mit dem jungen Mann hinzugehen, weil es da irgendwie mir gerade so beeindruckt hat. Der erzählte von einem Vater, der sehr, sehr jähzornig war. Also der dieses Aggredere sehr, sehr übertrieben stark und auch negativ ausgelebt hat. Und dann hat der für sich das abgespeichert, nee, also so will ich auf keinen Fall werden. Und deswegen übersteuert er jegliche aggressiven Impulse und hat da jetzt kein gesundes Gleichgewicht. Denn es ist ja in Ordnung, mal ärgerlich zu sein und zu sagen, hey Leute, so geht's nicht. Jetzt ist aber mal Schluss. Das ist ja in Ordnung. Nur das Dosieren, darum geht's, ja. Das ist bei den Emotionen die große Challenge.
Warum kommt es, ich weiß gar nicht, ob du mir das beantworten kannst, aber es ist mir schon ein paar Mal durch den Kopf gegangen. Man beobachtet manchmal, dass Kinder, wenn Also wenn, so wie du jetzt gerade meintest, der Vater etwas jähzornig, stark im Aggredere war, wie du das genannt hast. Manchmal schlagen dann die Kinder genau ins Gegenteil, wie in diesem Fall hier. Manchmal werden sie aber ebenso jähzornig. Gibt es einen Schlüssel dazu, warum, das hat mich schon immer mal interessiert, warum Kinder einmal genau das Gegenteil werden und oder aber dann in anderen Fällen das Verhalten der Eltern kopieren? Was muss passieren, damit das eine oder das andere entsteht? Weiß man
Ah,
das? Kann man
also
das so
ich
sagen?
weiß es, ich kann da nicht allgemein reden. Das
Ist zu komplex.
ist sehr komplex und einiges. Und dann gibt es ja auch wieder ein ganz weites Feld von Wissenschaften, die in die eine oder in die andere Richtung dann auch wieder stützen. Die einen sagen, das ist alles genetisch und die anderen sagen, das ist alles Lernen. Und ich bewege mich im Mittelfeld. Und eine gewisse Genetik spielt aber natürlich auch mit einer Rolle. Das ist momentan auch wieder so ein bisschen auch im Kommen, das ganze Epigenetische, was man da so jetzt gerade erforscht.
Wie kennst du dich da aus zum Stand der Wissenschaft? Wie viel sind wir jetzt Genetik und wie viel ist gelernt? Man weiß es noch immer nicht so genau, aber worum kannst du das mal vielleicht so die Streitpositionen da so ein bisschen darlegen? Kennst du dich da aus?
Ich weiß nicht genau, ob ich mich da jetzt im kompletten aktuellen Zustand genau auskennen. Also ich glaube, wir sind gerade vielleicht ein klitzeklein bisschen, na, aber es kommt wirklich darauf an, wen man liest. Also ich lege mich da jetzt überhaupt nicht fest. Weil für mich, ich finde, Psychotherapie arbeitet auf der Grundlage dessen, dass wir über Außeneinflüsse Veränderungen bewirken können. Wenn ich sage, wenn ich für mich den Glauben habe, es ist alles genetisch,
Du bist dein
da
Job
brauche ich
los.
nichts machen.
Ja, verstehe.
Also ich sollte jetzt nicht sagen, ich lege mir die Welt so zurecht, wie es mir gefällt, wie Pippi Langstrumpf, aber dadurch, dass es für beide Seiten, finde ich, 50-50 Belege gibt und mein Eindruck an meiner eigenen Arbeit, an mir selber und mit Menschen das immer wieder bestätigt, wir können etwas machen. Also
Wir können
da
etwas
stehe ich
machen, aber
dafür.
genau, so habe ich auch oft den Eindruck, das erlebt man ja an sich selbst. Ja. Also man ist ja selber, wenn man so sein Leben zurückschaut, man hat ja eine Entwicklung durchgemacht. Und Teile dieser Entwicklung hat man ja auch bewusst gewollt und angestoßen und war damit erfolgreich. Und dann gibt es wieder andere Bereiche, wo man dann, obwohl man noch so viel Yoga oder weiß Gott was gemacht hat, immer wieder vor sich selber steht und sagt, Halleluja, noch immer keinen Schritt vorwärts gekommen. Also man erlebt ja beides, ne? Also die Veränderung, die bewusste, die man anstoßen kann und dann wieder dieses in sich einfach sein, wie man ist, Punkt. Und dann
Ja,
stand
und
so.
auch so, hey, wow, ich werde meiner Mutter immer ähnlicher. Oder
Oh
kennst du
Gott,
das Gefühl,
ja,
dieses,
schrecklich.
wow, guck mal an, das ist ja wie mein Vater. Kennst
Ja, ich bin wie meine Mutter. Es
du
ist so offensichtlich bei uns in der Familie. Mein Bruder ist mein Vater und ich bin meine Mutter. Es ist so, also es sieht ein Blinder mit dem Krückstock, wie das. Also es ist so offensichtlich, dass man, da kann ich gar nicht außen rum reden. Kenne ich sehr gut.
Ja, und es ist doch auch gar nicht schlimm. Also, das kommt natürlich drauf an. Manche Eltern sind tatsächlich sehr wenig nachahmenswert. Aber das Annehmen dessen, so war das, das sind meine Eltern, also den Frieden damit zu finden, das finde ich, das ist eine ganz, ganz essentielle Arbeit, die, glaube ich, kaum einem Individuum erspart bleibt in der Ganzwerdung in diesem Individuationsprozess. Also ob ich den jetzt übers Yoga mache oder über Psychotherapie oder über andere oder die Kombination dessen. Wenn ich meine Eltern in Gänze so annehmen kann, wie sie sind, die kommt das komplette genetische Paket und wie es sich im Verhalten, in deren Leben, in deren Zeit, in der sie waren, ausgedrückt hat. Wenn ich das so sagen kann, okay, dann kann ich mich selber auch schon ganz schön gut annehmen. Und da, das ist dieses Dialektische. Einerseits will ich mich ändern und andererseits ist das große Verändern schon mal einfach das Annehmen.
Das Annehmen, das schafft ein großes Gefühl von Freiheit, ja.
Ganz genau.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich so zurückblicke als Kind und Jugendlicher, sieht man seine Eltern ja häufig so als so ein, wie soll ich sagen, das war eher so ein Gesamtbild, die sind so. Und je älter ich dann wurde, habe ich gemerkt, ja, die sind so, aber manchmal sind sie auch anders. Also wie soll ich sagen, die Ich gestehe Ihnen heute mehrere Eigenschaften zu und
Ja.
kann mir dann auch so sagen, okay, ja, die sind nicht so geil, stimmt schon. Aber dafür gibt es auch andere Eigenschaften, die sind ganz toll. Also man kann das ein bisschen differenzierter sehen. Und
Genau.
dann fangen die Eltern an, irgendwann plötzlich nicht mehr einfach nur Eltern zu sein, sondern dann werden sie, es klingt komisch, dann werden sie zu Menschen.
Genau.
Und das
Ganz
fand ich einen ganz
genau.
spannenden Prozess, ja.
Ja, und das ist aber ein Zeichen, wenn du das so sehen kannst, dass du Projektionen verlassen kannst und dass du dich mehr und mehr mit deiner Wahrnehmung ins Hier und Jetzt begeben kannst. Die Gefahr ist, und jetzt sind wir wieder bei der Pathologie, mit der ich mich ja beschäftige, also mit der pathologischen Regulation oder eben nicht vorhandenen Regulation von Emotionen, also dem Über- oder Untersteuern, das wir am Anfang hatten. Das passiert dann, wenn so tiefgreifend so Bilder entstehen, die so bedrohlich waren, vor denen ich mich schützen musste, dass in meinem Nervensystem, meinem ganzen psychischen, nerven-, chemisch-elektrischen System Bahnen gelegt werden, wo ich erstmal Strategien, also Anpassungsstrategien, die als Kind gepasst haben, immer weiter betreibe und immer mehr sozusagen diese Nervenbahn zu Autobahnen ausbaue. Und das nennt man dann diese Muster. In denen verbleibe ich. Und wenn ich jetzt nicht meine Eigenreflexion fördere, mein Hier- und Jetzt-Bezug, diese Innenschau, das, was das Yoga so wunderschön fördert, aber auch andere Methoden. Ich sage jetzt nicht, dass das Yoga das Einzige ist, aber es ist eine sehr, sehr coole Methode, um deine Selbstwahrnehmung im Hier und Jetzt zu fördern. Und dann hast du die Chance, diese Muster tatsächlich zu verändern.
Sag Renate, du arbeitest ja an einer psychosomatischen Fachklinik. Ich finde das ein unglaublich spannendes Feld, dieser Zusammenhang zwischen Geist und Körper ist das ja ganz allgemein. Darf ich dich mal ein bisschen zugespitzt fragen, was sind wir denn jetzt, Geist oder Materie? Was ist
Beides,
beides?
beides.
Und von wo kommt der Impuls? Ich habe mit meiner Frau regelmäßig Diskussionen darüber. Sie ist Ernährungsberaterin nach TCM und sieht vieles im Körper und auch in unserem Wohlbefinden über die Nahrung, also über die Materie. Ich komme jetzt ein bisschen aus dem Yoga und sage immer so, nee, 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 ganz am Anfang steht der Gedanke und steht der Geist, der dann alles auslöst. Und sie sagt, nein, 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 aber du kannst ja auch mit gesunder Ernährung auch sogar deinen Geist beeinflussen. Du würdest sagen, wir sind beides?
Das ist komplett verwoben für mich. Ich kann das nicht trennen und ich trenne es auch nicht deswegen. Also ich bin ja eine Brückenbauerin. Ich bin es leid, das auseinanderzudröseln mit einem riesen Kraftaufwand, wenn es doch in sich verwoben ist. Also das ist so wie in der Synapse. Da ist was Chemisches, da ist aber auch was Elektrisches. Oh, also was ist, Einstein konnte sich schon nicht mehr entscheiden, ist es Materie oder ist es Energie? Da ist genau das. Das Feinstoffliche, das Gedankliche, das löst Ströme aus und dann sind wir in der Materie. Und die Emotionen, die erstmal zunächst wirklich physiologisch materiell sind, ja, Adrenalin und Cortisol und all diese Sachen. Die werden gedanklich von uns verarbeitet. Und so wie ich das bewerte und einordne, wird eine Stresskaskade ausgelöst oder auch nicht. Das ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Energetische die Materie und die Materie das Energetische ständig in einem Wechselspiel beeinflusst. Das ist ja Yoga. Yoga ist Psychosomatik für mich. Yoga ist genau dazwischen. Yoga ist nicht nur geistig, sonst müssten wir uns ja gar nicht mehr bewegen. Das ist ja genau, indem ich eine Asana einnehme, meine Muskulatur, meine Faszien, mein Nervensystem in eine Richtung stimuliere, beeinflusse ich die Materie meines Körpers, mein Skelett, alles und gleichzeitig das, wie sich das anfühlt.
Und es gibt ja in allen spirituellen Richtungen, auch wenn ich dir gerade so zugehört habe, gibt es ja verschiedene Zugänge dazu, ne? Also wir im Yoga, gerade in unserem asanalastigen Yoga, haben den Körper sehr stark ins Zentrum genommen.
Ja, genau.
Andere Bereiche tun das ja weniger. Ich denke jetzt mal an den Zen-Buddhismus. Die setzen sich einfach hin und halten von morgens bis abends die Klappe und meditieren, bewegen sich nicht
Ja,
dabei. Die
ja.
gehen den reinen Weg über den Geist.
Ja, oder Bhakti-Yoga, wo ganz viel, oder das Nad-Yoga, wo ganz viel über Klang und Klänge, da ist es ja ähnlich. Da kommt eine Vibration zustande, die zunächst physisch ist. Aber was macht die denn? Geht die nur aufs Trommelfell? Nee, das geht auch in jede Wasserzelle unseres Körpers. Und diese Vibration, was ist das? Ist das nur körperlich? Ich glaube nicht.
Ne, also mich brauchst du nicht überzeugen, nein, glaube ich auch nicht. Also ich kann dir aber trotzdem auch nicht beantworten, was jetzt der Geist dann dahinter ist. Das ist dieses unerklärliche Etwas.
Ja, das wird halt
I
dann
don't know.
metaphysisch, ne? Da
Ja.
fängt es dann eben an. Und deswegen ist das so spannend, dass die Wissenschaft immer feiner und kleiner sozusagen da reinschaut und auch in den Zwischenraum der DNA reinguckt.
Ich glaube überhaupt, da erwarten uns noch ganz spannende Erkenntnisse.
Ja.
Also, ich meine, die Wissenschaft hinkt ja immer, die Realität, die Wirklichkeit ist ja vorher schon da. Die Wissenschaft versucht sie dann immer nur im Nachhinein zu beschreiben und zu erklären. Aber es hilft uns doch, wenn es beschrieben und erklärt wird, um Dinge besser zu verstehen. Sag, du
Ja.
arbeitest dann mit deinen Patienten ja auch mit Yoga, gell? Also du setzt das
Ja.
ja wirklich als Therapieform ein.
Ja.
Wie machst du das? Wie darf ich mir das vorstellen? Es kommt jemand zu dir mit einem, ich habe den fachspezifischen Namen vergessen, aber der
Meine mit
Unfähigkeit zu regulieren, egal
Ja,
jetzt
genau,
in welcher
also mit einer
Richtigkeit. Ja.
ja, also einem, ich sag mal, einer individuellen Signatur von Symptomen.
Okay.
Okay,
Und.
hat jeder so seine Signatur, sein Symptombild. Das versuche ich erstmal diagnostisch einzuordnen und zwar klassisch. So, und dann gibt es eine ICD-10-Diagnose, das 11er darf ich noch nicht hernehmen. Also, und dann ist das eine Depression oder eine Angststörung oder irgendetwas halt mit einem F vorne dran. Und dann überlegen wir zusammen, was Therapieziele sein könnten, versuchen die realistisch runterzubrechen und machen einen Therapieplan. Und in diesen Therapieplan kommen Tools und Skills, die ich dann komplett maßgeschneidert für genau diese Symptomsignatur zusammenstelle. Also wenn was sehr übersteuert ist, kannst du dir denken, dass ich im Therapieplan etwas nehme, um diese Übersteuerung zu lockern.
Wäre das klassisch dann Entspannung oder brauchen manche Leute vielleicht dann sogar gerade erstmal physische Action, um danach entspannen zu können?
Ganz genau. Also das sind genau diese groben Unterteilungen. Wenn was sehr zurückgehalten und unterdrückt ist, dann arbeite ich natürlich vielleicht mit Schüttelmeditation, alles, was in Bewegung bringt. Muss natürlich gucken, wie viel Ängste oder Scham da dabei ist. Das hemmt dann ganz oft dieses. Da, ganz interessant. Ich fange dann an, Schritt 1 macht Sinn, wir probieren es aus. Das weiß ich immer erst, wenn ich es ausprobiere und dann kommen die Widerstände. Ja, nicht bewusst, dann geht es nicht. Oder ich gebe eine Hausaufgabe auf, die wird komplett vergessen. Oder Patient kommt gar nicht mehr oder so, ne? Was ist da los? Aha, das war zu überfordernd. Das hat noch nicht gepasst zum System. Es gibt nie eine absolute, so ein Kochrezept, das für alle passt. Es gibt aber schon Standardsachen, die, wie ich finde, bei ganz vielen super toll wirken. Zum Beispiel eben so Grundanspannungssenker. Da
Was
haben
ist
wir auch
ein
schon
Grund?
welche. Also da habe ich auch schon auf ein paar Videos von mir also Sachen sozusagen preisgegeben. Also da gibt es Übungsreihen, die die Grundanspannung dauerhaft senken. Dann gibt es Sachen, die im Hochstress wirken. Da kann man runterregulieren und dann gibt es halt auch aktivierende Sachen, wenn etwas zu unterstimuliert ist. Also beim Hochdepressiven, da ist ja das Problem, dass der Antrieb so gering ist, dass so wenig Energie fließt. Und da kann man manchmal auch mit Yoga-Bewegungen nicht viel machen, weil die Motivation noch gar nicht da ist. Also da muss ich dann erstmal, ja, über Gespräche, über Halten, aber auch über vielleicht das Aufdecken der dahinterliegenden Kräfte, die zurückgehalten werden, so arbeiten. Es gibt sich auch wieder die Hand. Ich taste mich davor so ganz kleinschrittig. Und dann probiere ich was aus. Und wenn es sich gut anfühlt, wenn die Patientin da mitgehen kann, dann gibt es noch ein bisschen mehr davon. Und dann noch ein bisschen mehr und dann können wir vielleicht schon Ängste konfrontieren. Ach so, nein, das geht doch noch nicht. Und so geht man ein bisschen vor und zurück.
Ich habe gerade mal parallel geschaut, was wir zwar nämlich schon zusammen gedreht haben. Für alle, die sich da vielleicht ein bisschen dafür interessieren, mal auf Yoga Me Home schauen. Es gibt ein Video von dir bei akuter Angst.
Genau.
Es gibt eine Praxisklasse für auch bei Angst und Unruhe. Die beiden gehören so ein bisschen zusammen. Das eine ist, wenn es wirklich akut ist. Das andere ist, wenn ich das Thema längerfristig angehen möchte. Dann haben wir in Erste Hilfe auch wieder ein 11-Minüter bei Erschöpfung und Burnout.
Genau, da ist es was zum Hochregulieren, ja. Da ist,
genau.
Wenn die Energie sehr low ist.
Mhm. Ja. Dann haben wir nämlich auch passend dazu jetzt wieder die Praxisklasse, also eine etwas längere, so gar nicht so dramatisch lang, 25 Minuten Yoga bei Erschöpfung, sanft aktivierende Praxis haben wir die, oder hast du die dann genannt?
Mhm.
Dann haben wir noch einen bei chronischer Angst, 60 Minuten.
Mhm.
Ja. Eine längere Klasse. Bei Wut, da mag ich ja das Bild von dir so gerne. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst.
Ja, ja.
Renate mit Wutgesicht, müsst ihr euch mal anschauen. Wut loslassen, darum geht's. Und Prokrastinieren.
Die finde ich auch super
die
cool.
Die Aufschieberitis, genau.
Ja, die ist super cool. Also die finde ich voll cool. Die sollte ich mal wieder machen. Ich selber machen.
Aber du fährst doch jetzt sogar, hast du erzählt, in wenigen Tagen nach Indien wieder, oder?
Wo ja. Du? Ja, aber ich habe eben noch so viel zu tun und das schiebe ich immer noch vor mir her.
Also okay, dann so im letzten Moment, bist du so?
Eigentlich nicht, weil da in mir so viel Anspannung dann ansteigt und ich mag das ja nicht. Ich will ja die Yogi, die immer schön ausgeglichen ist, sein, aber das kriege ich natürlich dann bei sowas Aufregendem dann auch nicht mehr hin und das ist okay. Da freue ich mich dann wie ein kleines Kind und das ist ja auch wunderschön. Und da rühme ich mich jetzt mal. Ich spüre mich ganz oft als wirklich wie ein Kind und ich denke mal, das ist toll, weil das zeigt, ich bin emotional vital. Also ich kann schwingen, ich kann mich super freuen wie ein kleines Kind und das ist toll. Das hoffe ich, dass mir das erhalten bleibt, auch wenn ich schon so alt bin.
So alt bist du ja noch nicht. Ich wollte dich noch eine Frage fragen, nämlich: Was beobachtest du mit deinen Patienten? Was sind so Momente, wo du merkst, jetzt beginnt die Heilung? Kann man das sagen? Ist das sichtbar, merkbar, fühlbar oder ist es immer ein schleichender Prozess?
Beides. Manchmal gibt es Sprünge, manchmal gibt es wirklich Kipp-Momente. Genau. Es kann sein, dass das bei mir passiert in der Sitzung. Das weiß man dann aber erst hinterher, wenn man ein paar Wochen später drüber spricht und dann fragt, sag mal, kannst du es noch festmachen? An welcher Stelle hat es denn sozusagen Klick gemacht? Ja, wo ist denn der FI-Schalter da umgeschaltet? Bei manchen ist es total klein, schrittig, ganz fein. Aber also gerade wenn ich Leute in der Klinik 6 Wochen eng begleite, kann man meistens so in der dritten, vierten Woche, da passiert was. Das ist übrigens wissenschaftlich auch schon erwiesen. Wir haben da auch mit der Universität Salzburg, glaube ich, zusammengearbeitet. Und jeden Tag, wir nennen das Self-Monitoring, da nutzen wir das Digitale, da kriegt jeder so eine App und gibt jeden Tag zu, ich weiß nicht wie viel, 20, 30, 40 Fragen was ein und da werden dann Werte gemacht und dann sieht man, da gibt es irgendwo da drin so einen Sprung und dann verändert sich's. Dann sind die Widerstände weniger groß, der Patient lässt sich ein auf diese neuen Lernerfahrungen, die dann ermöglichen, dass man sich noch mehr reinlehnt, vielleicht noch mehr aus dem Schneckenhaus rausgeht, sich traut, in der Gruppe mehr zu sagen, dann wieder noch mehr neue Erfahrungen macht. Und ist toll. Also ich liebe das. Das macht mir auch voll Spaß, da immer wieder Hebamme zu sein, sozusagen, wie jemand sich selber neu gebiert. Aber manchmal ist der Geburtsprozess ewig lang, ja? Also
ja, und auch schmerzhaft.
Schon langen Atem haben, aber es ist ja im natürlichen Gebären auch so. Das flutscht ja nicht immer.
Ja, einen wunderschönen Job, den du hast.
Sag
vielleicht zum Abschluss noch, kannst du noch so ein gibt es so SOS-Tipps für, sagen wir mal, oder andersrum zuerst gefragt, was beobachtest du zurzeit? Du hast im Vorgespräch nämlich gesagt, dass gerade so Angstgefühle und so Sorgen auch über die Weltlage sehr stark zunehmen.
Ja,
Ist ja auch
also das ist auch.
begründet, so. Das ist ja jetzt keine pathologische Geschichte, so. Wenn man sich das alles
Nee.
anschaut, ist ja auch wirklich ein bisschen besorgniserregend. Hast du einen Tipp, wie kann man damit konstruktiver umgehen?
Das ist ja auch eine schwierige Frage. Aber
Ja, habe ich gedacht, noch
vielleicht,
so eine kleine, leichte zum Schluss.
ich würde jetzt mal sagen, so wie ich das in mir trage, so belastet oder auch beschwingt es mein System. Also wenn ich jetzt Nachrichten angucke oder Beispiel, was ich erstmal reflexartig ein bisschen besorgniserregend fand, ist diese Entwicklung mit KI, dass alle jetzt ChatGPT fragen und meine Kinder zum Beispiel kommen gar nicht mehr auf die Idee, mich zu fragen, wie kochst du dies und jenes oder was weiß ich oder was machst du, wenn du Durchfall hast, sondern es wird ChatGPT immer gefragt. Und das besorgt mich oder verwirrt mich oder irritiert mich und gleichzeitig sehe ich, meine Güte, haben wir eine tolle Chance jetzt. Ist jetzt ja, das ist das, was wir draus machen. Das ist das Rezept. Wie trage ich das in mir selber? Das kann ich anwenden bei einem Trauma. Ein Ereignis ist dann ein Trauma, wenn ich es traumatisch abspeichere. Also ich habe da Einfluss drauf. Auch wenn ich erstmal das Gefühl habe, ich habe überhaupt keinen Einfluss drauf. Natürlich habe ich auf den Tsunami keinen Einfluss, aber wie ich mich an den Tsunami erinnere und wie ich es in meinem Nervensystem, in welches Fach ich es reinlege, darauf habe ich Einfluss.
Das heißt also, wenn die Dinge stark einen überwältigen, in dem Fall sind es ja oft überwältigende Gefühle oder Gefühle, die einen oft so mit so ein bisschen einer gewissen Ohnmacht zurücklassen, glaube ich. So
Genau,
ist es bei
ja.
mir und ich glaube, es empfinden viele so. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, mal so einen Schritt zurücktreten
Genau.
und sich mal wieder anschauen, wo sind hier eigentlich die Wege, die ich sehr gut noch gehen kann? Weil man hat ja oft so, und da bin ich ganz bei dir, so das Gefühl, oh, jetzt geht gar nichts mehr. Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Es geht ja wahnsinnig viel. Es geht so viel wie noch nie wahrscheinlich. Ich meine, oft sind wir überfordert von den Möglichkeiten. Das heißt, immer mal wieder zurücktreten und mal wieder einen
Yoga
positiven
machen.
Blick Yoga machen. Yoga machen, auch immer gute Idee. Hab schon gehört, dass das funktionieren soll.
Aber ja, diesen großen Blick, hab das mal so beschrieben, begeb dich in den auf die Klippe. Also wenn die Emotionen Tsunami oder sonst wie größere, schwierige, gefährliche Wellen sein, also im Bild, dann versuch, geh auf die Klippe, stell dich oben drauf und schau dir es an von weiter weg. Und jede Welle läuft sich aus. Das ist das, also wenn wir das nochmal abrunden, eine Emotion bleibt nie gleich. Das ist eine Welle, die bleibt nicht stehen. Die rollt sich aus. Und jeder, der meditiert und sich auf den Arsch sitzt und zuguckt, das bleibt nicht gleich. Das wird vielleicht erstmal intensiver, je mehr man hinschaut, und dann wird es sich verändern.
Es kommt, verweilt und geht wieder, wie der alte Buddha natürlich schon gesagt hat, nicht nur Buddha, einige andere ja auch. Und wenn man das erkennt tatsächlich, dann wird man nicht mehr so sehr davon überrannt und gewinnt seine Freiheit wieder. Liebe Renate, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich fand es mega spannend, dir zuzuhören.
Danke, ich bedanke mich auch. It tickles me, also wenn du das so sagst, ja, dann kommt so ein kitzeliges, prickelndes Gefühl. Danke schön.
Danke dir, Renate. Ihr Lieben da
Ja.
draußen, schaut auf Yoga My Home vorbei, wenn ihr euch für die Videos von Renate interessiert. Wir sollten bald mal wieder neue drehen, finde ich auch.
Ja,
Da müssen
genau.
wir nochmal noch drüber reden. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe euch da
Jawohl.
draußen.
Alles Liebe euch allen. Tschüss.
Tschüss. Außen, innen.